Ich habe mich gefreut auf die Bibelstunde wieder und das ist gut, das so kontinuierlich machen zu dürfen. Das macht mir selber Freude, nicht erst mal einen Monat oder zwei Monate zu warten, bis dann die nächste Einheit ist und dann ist schon einiges schon in Vergessenheit, sondern in dieser Kontinuität mit euch das Buch Haggai zu erarbeiten. Und wir sind noch gar nicht so richtig im Buch Haggai drin, aber wir beschäftigen uns mit dem Hintergrund und versuchen uns den Hintergrund zu erarbeiten. Wir haben einige Kreise gedreht, etwas vom Hintergrund erarbeitet. Wir haben uns die Botschaft der Propheten angeschaut. Wir haben uns die Funktion der Propheten angeschaut und den geschichtlichen Hintergrund angeschaut. Und jetzt beschäftigen wir uns noch mit einem wichtigen Thema. Und das Thema, das sind Schatten und Bilder. Schatten und Bilder in dem Alten Testament, diese Schatten und Bilder führen uns hin zum Neuen Testament. Und das haben wir, damit haben wir letztes Mal gestartet, so dass wir gesehen haben, das Alte Testament ist eine Verheißung und Neues Testament ist entsprechend Erfüllung, richtig? Also im Alten Testament verheißt uns Gott was, das, was dann im Neuen Testament sich in Jesus Christus erfüllt. Und Jesus Christus ist die Erfüllung aller Verheißungen Gottes. In ihm ist die ganze Weisheit Gottes leibhaftig. In ihm ist das Ja und das Amen. In ihm sind all die Verheißungen. Das heißt, alles, was Gott verheißen hat, findet sich in ihm. All der Segen ist nur in Christus. Und das beginnt beim ersten Buch Mose. Und für uns, für das Buch Haggai ist, wir sind jetzt dabei, diese Schatten und Bilder zu erarbeiten. Und ein wichtiges Bild und ein wichtiger Schatten zum Verständnis von Jesus Christus ist das Bild des Tempels. Und ich denke, wie gesagt, dass ihr vertraut seid jetzt mit dem Buch Haggai. Unter anderem habt ihr es bestimmt schon ein paar Mal gelesen. Und da geht es um den Wiederaufbau des Tempels. Also beschäftigen wir uns gerade damit, was ist die Bedeutung vom Tempel? Um was geht es? Was ist das für ein Schatten? Was ist das für ein Bild? Auf was weist das hin? Und wir sind gestartet und ich ziehe wieder mal einen roten Faden sozusagen durch die Schrift. Und wir sind gestartet letztes Mal und haben eins der ersten Bilder für den Tempel entdeckt. Und dieses erste Bild finden wir wo? Im ersten Buch Mose. Und welcher Ort ist so ein Ort welchen Ort haben wir angeschaut? Das Paradies. Wobei, wenn wir sagen das Paradies, dann muss ich sofort einfügen, das ist noch nicht das Paradies gewesen. Das verstehen wir unter dem Paradies. Es war sehr schön da. Aber wisst ihr, das ist nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen wird. Das eigentliche Paradies. So, da ist die Rede vom Garten Eden. Das heißt, und das Bild nochmal zur Erinnerung, Gott hat die Welt geschaffen und hat diese Welt den Menschen gegeben. Dieser Mensch muss da im Auftrag Gottes das tun, wozu Gott ihn berufen hat. Aber Gott hat auf dieser schon wunderbaren Welt, oder? Vom Sündenfall, das war eine wunderbare Welt. Abgesehen davon, also ich finde, selbst nach dem Sündenfall ist es noch eine wunderbare Welt, oder? Wie viel mehr vor dem Sündenfall? Und Gott hat auf dieser Welt einen ganz besonderen Ort geschaffen. Und den kennen wir eben unter Garten Eden. Und dieser Ort, der symbolisiert die Gemeinschaft und die Gegenwart Gottes. Das ist der Punkt. Das heißt, hier, ich habe damals das auch hier schon mal hingemalt. Ich male euch einfach nochmal die zwei Bäume. Und das ist das erste Bild. Und das ist Eden. Das ist der Garten Eden. Und was charakterisiert sich dieses Bild? Da ist Gott. Gott bringt den Menschen dahin und er setzt ihn dahin. Das heißt, Gott bringt ihn in seine Ruhe. Das ist ein Bild der Ruhe. Das ist ein Bild der Gemeinschaft. Das ist ein Bild der Gegenwart Gottes. Das ist sehr wichtig. Das ist noch nicht alles, aber das nimmt uns schon mal hinein. Nun, was war die Voraussetzung nochmal, um da zu bleiben? In der Gegenwart mit Gottes, in der Ruhe Gottes, was ist die Voraussetzung gewesen? Gehorsam. Gehorsam gegenüber dem Gebot, richtig? So, das ist die Grundlage. Gehorsam ist die Grundlage zum Bleiben ein Leben in der Gegenwart Gottes ist die Voraussetzung Gehorsam. Und war der Mensch gehorsam? Nein. Da haben wir den sogenannten Sündenfall. Und die Konsequenz ist, der Mensch wird vertrieben aus dem Garten Eden und somit aus der Gemeinschaft mit Gott, hinaus aus der Ruhe. Und ab diesem Tag muss er permanent arbeiten, nämlich 6 Tage, um dann zur Ruhe zu kommen am 7. Tag. Der Mensch lebt nicht mehr aus der Ruhe Gottes hinein, sondern er muss aus Werken versuchen, zu der Ruhe zu kommen. So, das ist das Bild. Jetzt machen wir einen ganz großen Sprung und kommen zu, das haben wir sogar letztes Mal gemacht, wir sind zum zweiten Bild gekommen. Und zwar, nachdem Gott da den Menschen hinaus vertrieben hat aus dieser Gegenwart, schafft Gott einen neuen Ort, an dem der Mensch Gott begegnen kann, ohne zu sterben, an dem der Mensch vor Gott, mit Gott Gemeinschaft haben kann. Und das ist, was war das nochmal? Die Stiftshütte. Ich male mal ein Zelt mal dahin. Das ist das zweite Bild. Und dieses zweite Bild ist das Bild vom Zelt der Begegnung, richtig? Das ist das, was wir gelesen haben. Wir waren doch im zweiten Buch Mose, im dritten Buch Mose, wo Gott aus dem Zelt der Begegnung jetzt gesprochen hat. Das ist das Zelt der Begegnung. So, das ist wiederum ein Bild, wo kann man Gott nahen? Wo kann man wieder mit Gott Gemeinschaft haben? Wo kommt Gott hernieder, ohne dass der Mensch sofort sterben muss? Wo kann man mit Gott Gemeinschaft haben? Und das ist wiederum hier ein Bild, das Zelt ist zu begegnen. Oh, die Kamera gefällt mir nicht, da sieht man meine Glatze. das ist nicht schlimm. Gibt Schlimmeres, gell? Also gut. Ihr achtet ja bestimmt auf was anderes. Ja. Darüber sprachen wir auch etwas, okay? So, wir finden in der Bibel, und das ist, wozu wir heute hinkommen, ein weiteres Bild, nämlich ein drittes Bild. Und das Volk das Zelt, oder ich frage andersrum, warum war das ein Zelt? Genau, weil sie permanent unterwegs waren. Und so musste es wieder abgebaut werden und abgebaut. Sobald Gottes Herrlichkeit sich erhob, mussten sie loslegen. Und das heißt, und selbst wenn Gott sich nur einen halben Tag gelagert hat, dann war es ein halber Tag, stand Gott auf. Aber solange Gott ruhte, solange ruhte auch das Volk. Da sagten sie, Gott, schon 2 Wochen hier, das ist ein bisschen langweilig. Können wir wieder eine Runde drehen? Nein, die blieben in der Ruhe Gottes. Solange Gott ruhte, ruhte das Volk. Stand Gott auf, gingen sie mit. Die Herrlichkeit Gottes ging voraus und sie gingen hinterher. Das ist ein herrliches Bild. Das ist ein sehr schönes Bild, was Nachfolge uns da zeigt. So, und dann, nachdem das Volk aber jetzt die Ruhe bekommen hat, Anführungsstrichen, das ist noch nicht die eigentliche Ruhe, nämlich als sie in das verheißene Land gekommen sind, in das Land der Ruhe, wo Milch und Honig fließt, dann hatte David sich ein Haus gebaut. Ein Zelt haben sie ja nicht gebraucht, die sind jetzt angekommen, richtig? Und dann sagte David, Herr, ich wohne in so Palästen, so schönen Palast, und du wohnst in einem Zelt? Das geht ja gar nicht. Also begehrt David Gott ein Haus zu bauen. Und da gehen wir ganz kurz hinein und schlag mal mit mir Chronik auf, 1. Chronikerbuch, Kapitel 17. Meine Freunde, die bei mir zu Hause ein- und ausgehen, die müssen das noch einmal sich anhören. Da waren wir schon ein, zwei Mal. 1. Chronik 17, das ist die Begebenheit, unter anderem 2. Samuel, Kapitel 7 wird uns das gleiche auch berichtet. Aber wir greifen das hier mal auf. Schaut mal. Also, David hat begehrt, Gott auch ein Haus zu bauen und sagt, Gott, ich will dir auch ein Haus bauen, wo du wohnst. Und das soll nicht einfach ein Zelt sein. Und Nathan, der Prophet, der sagt, David, deine gute Idee. Und als er nach Hause geht, sagt Gott, Nathan, du warst zu schnell, das ist keine gute Idee. Und Nathan musste wieder zurück. Und zurück zu David. David, stopp, ich war viel zu voreilig. Weißt du was? Du darfst kein Haus bauen. Und dann lesen wir ab Kapitel 17, Vers 11 folgendes. Ab Ende schon von Vers 10 müssen wir einsteigen. Das ist, was Nathan dann im Auftrag Gottes David zu sagen hat. Und hört mal gut zu, das ist so wichtig. Da heißt folgendes. So verkündige ich dir nun, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Seht ihr, also David sagt, Gott, ich würde dir gerne ein Haus bauen. Was wollte er bauen? Ein Tempel. Er wollte ein Haus Gottes, ein Tempel bauen. Und Gott sagt, David, du baust mir kein Haus, sondern wer wird ein Haus bauen? Gott selber wird ein Haus bauen. Oh, Freunde, das ist übrigens die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Und wir brauchen absolut Klarheit, welches Haus Gott bauen wird. Und übrigens, welches Haus ist es nicht buchstäblich gewesen? Was war ein Schatten? Und was ist das eigentliche Haus, das Gott baut? Nun, ich sehe in euer Gesicht und ich habe einen Eindruck, ihr wisst das schon. Das ist gut. So, Vers 11. Jetzt wird uns erklärt, wie das geschieht. Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, sodass du zu deinen Vätern hingehst, dann werde ich deine Nachkommen nach dir aufstehen lassen, der von deinen Söhnen sein wird. Und werde seine Königsherrschaft festigen. Der wird mir ein Haus bauen. Und ich werde seinen Thron festigen für ewig. Wie wird Gott David ein Haus bauen? Nein. Ja. Ihr wisst schon, dass es nur eine Antwort gibt, gell? Aber das ist zu pauschal. Ich möchte euch zeigen, dass es hier nicht um Salomo geht. Salomo baute ein Haus. Aber Salomo war ein Typus, ein Schatten, ein Bild. Salomo hat nicht das eigentliche Haus gebaut, das Gott bauen wollte. Das Haus musste er bauen, aber das war nicht das eigentliche. Das war nicht fertig, wo man sagt, ah, jetzt hat Salomo gebaut und das hat sich erfüllt, was Gott David gesagt hatte. Nein. Ich möchte euch das gleich zeigen. Schaut mal mit mir nochmal, was da steht. Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind. Was bedeutet das? Wenn du gestorben bist, dann werde ich deinen Nachkommen nach dir aufstehen lassen. Wann wird dieser Nachkommen aufkommen? Nachdem David gestorben ist, richtig? Und wer wird er sein? Der von deinen Söhnen sein wird, richtig? Ja, der von deinen Söhnen sein wird, steht in meiner Bibel. Von welchem Sohn wird er sein? Von Davids Sohn. So, wann hat David Salomo bekommen? Also tot war oder lebend? Ah, lebte. Ja, dann kannst Gott aber sagt, einer deiner Nachkommen, du wirst sterben, dann wird einer einkommen aus der Nachkommenschaft deiner Söhne und der wird mir ein Haus bauen. Es kann nicht Salomo sein, oder? So, und wir verstehen jetzt mittlerweile, dass Gott hier schon David etwas verheißt. In weite Zukunft. Denn schaut mal, ich lese nur kurz weiter und dann gehe ich nochmal in 2. Samuel, weil dann sagt das David selber, oh Gott, David ist so dankbar, dass er sagt, Gott, wer bin ich, dass du mir in die weite Zukunft vorausgesagt hast, was du tun wirst. David ist sprachlos, er ist dankbar. Schaut mal aber, wer dieser Sohn sein wird, wie er bezeichnet wird. Schaut mal Vers 13. Ich will ihm Vater sein und er soll mir ein... Gott sagt das. Ich will ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Kann das Salomo von sich behaupten? Nicht in dieser Weise. Freunde, jetzt ist wichtig. Wir behalten... So, David will ein Haus bauen. Er will Gott ein Haus bauen. Später sagt David selbst, oh Gott hat mir gesagt, du darfst kein Haus bauen, denn du hast Blut an deinen Händen. Richtig? Und dann, wer baut das Haus dann? Eben Salomo. Aber jetzt ist wichtig, die Verheißung sagt, dass es nicht dieses Haus ist, von dem hier die Verheißung ist. Das Haus da gebaut ist, so wie die Stiftshütte. Mose hat in den Himmel hineingeschaut und hat ein Abbild gebaut. Richtig? Das war nicht das Eigentliche. Jetzt male ich das hin, damit wir das hier auch haben. Ich male einfach mal so ein bisschen so. Das soll der Tempel sein, okay? Mit Treppen. So, als Salomo dann, das ist auch ein Bild, und das ist der Anführungsstrich erste Tempel. So, als Salomo dann den Auftrag bekommt, das Haus zu bauen, dann baut er auch nur ein Schatten und ein Abbild. Er baut nicht das Eigentliche. Das ist so wichtig. Wisst ihr warum? Weil der Salomo das selbst verstanden hat. Geht mal mit mir in 2. Chronik, in 2. Chronik, Kapitel 6. Ab Kapitel 5 lesen wir den ganzen Bericht von der herrlichen Einweihung dieses ersten Tempels. Und das ist eine Wahnsinnsfeier gewesen mit vielen Opfern. Viel Blut ist geflossen und ein Riesenfest wurde gefeiert. Und dann betet Salomo und betet und fleht Gott für dieses Haus, dass der Segen darin ruht und dass Gott bitte kommen würde in dieses Haus. Und er fleht Gott an. Und schaut mal in Kapitel 6, Vers 18, was er dann in diesem Einweihungsgebet sagt, was er schon wusste und verstanden hat. Das ist sehr wichtig für uns. Schaut mal, Kapitel 6, Vers 18, sagt Salomo, ja, soll denn Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde wohnen? Siehe, der Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Merkt ihr das? Salomo weiß, wer Gott ist. Wie kann Gott in den Häusern mit Steinen gebaut Wohnung genommen haben? Salomo weiß ganz genau, dass das hier nicht das eigentliche Haus, wo Gott Wohnung genommen hat. Es ist ein Bild und die Herrlichkeit Gottes kam, aber nicht in der ganzen Fülle. Nicht in seiner ganzen Herrlichkeit, nicht in seiner ganzen Schönheit und seiner ganzen Macht. Diese Herrlichkeit kam, ja. Und eine Wolke erfüllte das Haus und die Herrlichkeit Gottes war da. Aber das ist noch nicht das Eigentliche. Das ist wiederum Schatten und Bild, was noch kommen sollte. Denn nicht Salomo sollte dieses Haus bauen, das eigentliche Haus. Salomo hat wiederum, nochmal, ich hoffe, ihr habt das im Hinterkopf und könnt meinen Gedanken noch folgen. Wir schauen uns an, die Schatten und Bilder des Zukünftigen. Erinnert ihr euch, als wir im Hebräerbrief gelesen haben, wie permanent der Hebräerbrief sagt, da sind Schatten und Bilder des Zukünftigen, Schatten und Bilder des Zukünftigen. Und dass die Priester, die in dem Tempel dienen, die dienen an den Schatten und Bildern, aber nicht an dem Eigentlichen. Das ist so wichtig. Also, da Salomo baut ein Haus und der erste Tempel symbolisiert eben genauso. Und was passiert? Was geschieht in diesem Tempel? Ein Opfer wird dargebracht. Beständige Opfer dargebracht. In vielerlei Hinsicht. Opfer für die bewussten Sünden, Opfer für die unbewussten Sünden. Tag und Nacht werden Opfer dargebracht. Und einmal in einem Jahr, einmal geht der Hohepriester hinein, und ihr wisst das, und bringt das Blut von einem Passahlamm hinein, und zur Sühnung die Schuld des ganzen Volkes und für sich selbst. Und dieser Ort, die Gegenwart, da drin, in diesem Allerheiligsten, das ist so ein besonderer Ort. Was ist da? Was ist da drin in diesem Ort? Da gibt es so eine Kiste, gell? Die Kinder müssen das jetzt alle wissen, die auf diesem Teencamp waren. Das ist die Bundeslade. Und was ist in der Bundeslade? Das Gesetz, der Stab Mose und der Krug mit Manna. So. Das sollte erinnern an all das, was Gott in ihn getan hat und tut. Aber jetzt ist wichtig, da also in dieser Bundeslade liegen die Gesetzestafel Gottes. Das ist das Gesetz, der Anspruch. Wisst ihr, was da im Prinzip liegt? Dieser Baum, nämlich das Gesetz. Und dieser Baum sagt, wenn du tust, darfst du leben und bleiben, richtig? Gehorsam bedeutet, du darfst in meiner Gegenwart bleiben. Ungehorsam bedeutet Tod. Das heißt, an diesem Ort, wo Gott kommt, schreit aus der Bundeslade dieser Anspruch und die Forderung Gottes, haltet das Gesetz und du darfst bleiben. Das ist die Voraussetzung für Gemeinschaft mit Gott. Absolutes Gehorsam. Freunde, nicht nur ein bisschen Gehorsam, nicht so ein bisschen, so zwei, drei und dann reicht es. Die Voraussetzung mit Gott in der Gemeinschaft zu sein, ist ein absolutes Gehorsam. Nun, nee, ich rede noch nicht mal, wir werden weiter nachdenken, aber allein hier, wer kann das leben? Wenn es so bleiben würde, wäre das traurig, oder? Wer könnte dann mit Gott Gemeinschaft haben? Wer von den Menschen? Kein einziger. Und wisst ihr, was dann passiert? Gott baut auf diesem Kasten einen Deckel hin. Und wisst ihr, wie die Bibel ihn nennt? Den Sühnedeckel. Oder man nennt ihn den Gnadenthron. Wisst ihr warum? Denn der Deckel bedeckt diesen Anspruch. Und auf diesem Deckel waren zwei Cherubime. Und wisst ihr, was sie repräsentieren? Den Schemel der Füße Gottes. Das ist die Cherubime, die nämlich um den Thron Gottes sind. Die repräsentieren die Gegenwart Gottes. Und an diesem Ort kam die Herrlichkeit Gottes herbei. Da kam sie runter. Aber jetzt ist der Punkt oder die Schwierigkeit. Von unten schreit die Gerechtigkeit des Gesetzes, und zwar der Anspruch, so muss man sein, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und hat das Volk das getan? Und dann kann Gott nicht kommen. Es sei denn, wie schon nach diesem, was passierte hier, nachdem die hinausgeschmissen worden sind? Was ist das Erste, was Gott gemacht hat mit? Da geschah das erste stellvertretende Opfer, richtig? Und die Schuld wurde bedeckt, darüber sprachen wir doch. So, was passiert da? Einmal im Jahr geht der Hohepriester und nimmt das Blut eines fehlerlosen Lammes und besprengt, wisst ihr was? Den Sündendeckel. Er besprengt das Blut auf diesen Deckel. Warum? Denn bevor Gott kommen kann, schreit unten das Gesetz. Aber da ist der Bruch des Gesetzes. Also muss diese Schuld gesühnt werden. Darum heißt es der Sündendeckel. Und nur da, wo Blut da ist, kann Gott kommen, ohne das Volk zu vernichten. Nur da, wo Rechtfertigung, nur da, wo Sühnung dieser Schuld, nämlich dieses Anspruchs von unten, der von unten schreit, nur da, wo das geschieht, da kann die Herrlichkeit Gottes kommen. Und das mussten sie permanent machen, oder? Jahr für Jahr. Bin ich zu laut? Verjage ich schon? Ja. Ich bin so laut, damit meine Schwester hier das gut hören kann. So. Jahr für Jahr muss er das tun und muss der Hohepriester kommen und ihr wisst Bescheid, wenn nicht das eigentliche Opfer gekommen wäre, müsste man das bis heute noch tun, richtig? Aber das ist ein Bild. Kann denn das Blut von Tieren Sünde sühnen? Das ist lächerlich. Also das ist, Gott verlangt nicht Sühnung durch Tiere. Das ist ein Bild, das ist nicht das Eigentliche. Nämlich bis das eigentliche Lamm gekommen ist. Bis der eigentliche Hohepriester gekommen ist. Das ist das Bild, das geschieht hier. Nur eine Sache noch nur zur Erinnerung. Als dann David diesen Wunsch verspürt hat, Gott ein Haus zu bauen, und dann auch diesen Wunsch ausführt, wisst ihr, was dann passiert? Geht mal mit mir in 1. Chronik, Kapitel 29. Ich will das jetzt schon mal ein bisschen anmerken, dann wenn wir nämlich fortgehen in diesen Schatten und Bildern und zum Eigentlichen kommen, dann hoffe ich, dass ihr diese Dinge wiederentdeckt und versteht, warum das damals so geschah, für was diese Bilder standen. Wir halten also erstmal fest, der Tempel ist wiederum ein Ort der Begegnung mit Gott. Es ist ein Ort, wo Gott durch das Blut eines Lammes Frieden schafft und den Zugang zu sich selbst macht. Dieser Ort war so heilig. Dieser Ort war, und die Angst war so groß von den Pharisäern, von den Hohenpriestern, dass wenn der Hohepriester da hineingegangen ist, man hat ihn ein Seil ans Bein gebunden. Wisst ihr warum? Denn wenn er da sterben würde, da wagte keiner hineinzugehen, dann hätte man ihn wieder rausgezogen. Weil man wagte nicht einfach so in die Gegenwart Gottes hinein. Da stirbt man. Da kann man vor ihm nicht bestehen. Wenn wir diese Bilder hier nicht begreifen, dann werden wir nicht schätzen, was ich mit euch hoffe, noch heute hinzukommen. Dann, wenn es heißt in Matthäus 26, ist das 26? Wenn es heißt, und der Vorhang zerriss. Und auf einmal der Zugang zu diesem Ort auf einmal frei geworden. Wenn man das nicht begreift, was das, dann überliest man das zu arg, zu schnell. Was da geschah, ist so wunderbar. Aber jetzt ganz kurz noch 1. Chronik. Da kommen wir auch noch hin. Korinther kommen wir auch noch hin. 1. Chronik 29. Am Ende von diesem Buch. Da preist David Gott. Und wir sehen, er betet Gott an. Ab Vers 10. Und David pries den Herrn von den Augen der ganzen Versammlung. Und David sprach, gepriesen seist du, Herr Gott unseres Vaters Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit. Und der Glanz und die Majestät,
denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Und Reichtum und Ehre kamen von dir und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Und jetzt schaut mal. Und nun, unser Gott, wir preisen dich und wir loben deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir es dir gegeben. Wisst ihr, was David hier sagt? Nämlich, als David von Gott diesen Wunsch bekommt und Gott sagt, David, Salomo anfängt das zu bauen, dann beginnt David alles, er beginnt zu sparen. Er stellt ein Sparschwein auf und sagt, alles für den Tempel, alles für dieses Haus. Und das hat er nicht gesagt, oh, das muss man machen, der Zehnte gehört dem Herrn. Das hat er nicht aus dem Gesetzeswegen gemacht. Und er sagt, Herr, du bist der Herrscher und der Herr hat das Herz von David und von wem noch? Vom ganzen Volk bewegt, dass sie all ihre Habe und Geld und gebracht haben. Für was? Für den Bau des Tempels. Und es kam eine Menge zusammen. Das war so ein prachtvoller Palast. Wisst ihr, warum ich das hier erwähne? Nur nebenbei, keine Angst, es geht hier nicht um Gebäude. Aber könnt ihr euch erinnern, und ich greife schon ein bisschen voraus, eigentlich wollte ich das nicht jetzt schon, aber nur ein bisschen. Als im neuen, wie soll ich das sagen? Sage ich jetzt schon oder nicht? Ich würde so gerne die Spannung aufbauen, aber dann habe ich Angst, dass das hier verloren geht. Deswegen sage ich ganz kurz. In der Apostelgeschichte, als dann auch ein Haus gebaut wird, aber nicht mit Steinen, gell? Was passiert da? Was ist das Kennzeichen der ersten Gemeinde? Oh, und die mussten das machen? Man sagt, oh, das gehört sich als guter Christ, du musst jetzt das was geben. Oh ja, will ich ja nicht, aber ja, eigentlich muss ich mal. Sondern von ihrem eigenen Herzen, aus ihrem bereitwillig, mit Freude, gab jeder das, was er hatte, damit sie alles gemeinsam haben. Warum? Damit das Haus der Gemeinde gebaut wurde. Und ich rede nicht von einem Haus mit Steinen gebaut. Von dem eigentlichen Haus rede ich hier. Das sind die Parallelen. Da geschieht das Gleiche. Gott bewegt durch seinen Geist. Und das finden wir später übrigens im Haggai auch. Wir sind immer noch da, wir bereiten uns vor. Gott bewegt auch da das Herz durch seinen Geist. Und da entsteht eine Freudigkeit und eine Bereitwilligkeit und eine Liebe dazu und ein Engagement. Und da muss man nicht hingehen und sagen, psch, jetzt arbeitet, psch, ihr müsst arbeiten. Das ist Religion. Das ist Gesetz. Das hat nichts mit diesem neuen Haus zu tun. An diesem neuen Haus arbeitet einer. Wer wird Gott ein Haus bauen? Sein Sohn, der Herr wird. Gott selbst wird ein Haus bauen. Das heißt, er bewegt die Herzen, er stellt die Mittel zur Verfügung und er sagt, wie es gemacht wird und wo es gemacht wird und wann es gemacht wird und für wen es gemacht wird. Ich werde meine Gemeinde bauen. Ich werde es tun. So, das ist ein weiteres Bild. Der erste Tempel wird von Salomo gebaut und ist ein Bild für den zukünftigen. Nun, Gott hat verheißen, dieser Tempel und dieses Haus wird wie lange stehen bleiben? Was hat er David verheißen? Ewigkeit. Wie lange hielt der erste Tempel? 500 vor Christus ungefähr wurde es zerstört. Also das kann nicht gewesen sein, oder? Dieses Haus hat nicht ewig gehoben, denn das haben wir in dem geschichtlichen Überblick angeschaut, als dann Nebukadnezar, der König von Babel, kam, ungefähr, ich sag mal, circa 500 vor Christus, dann hat er diesen Tempel komplett zerstört. Das heißt, und warum hat er das getan? Als Gericht von wem? Von Gott. Entschuldigung, also diese Stromdinger, das sind bei mir Gerichte. Ich hoffe, das versteht ihr, ja? Das ist so, da passiert jetzt etwas. In welchem welchen Propheten müssten wir lesen, um da einen guten Überblick oder Einblick zu bekommen, was das Problem war? Warum hat Gott diesen Tempel verworfen? Wer hat eine Idee? Hesekiel müssten wir da lesen. Schlag mal kurz Hesekiel auf. Hesekiel selbst ist in zwei Teile eingeteilt, der Prophet. Der erste Teil berichtet, warum Gottes Herrlichkeit diesen ersten Tempel von Salomo verlässt. Und der zweite Teil, beziehungsweise Kapitel 40, beschreibt Hesekiel einen zukünftigen Tempel, wo Gottes Herrlichkeit wieder einziehen wird. So, manche warten immer noch heute auf diesen Tempel, bis er in Jerusalem auf dem Berg da gebaut wird. Materialien sollen anscheinend schon alle bereit sein. Und ich habe vor ein paar Tagen gelesen in einem Buch, dass anscheinend sogar die rote Kuh gezüchtet wird, die notwendig ist, um dahin das zu tun. Wurde in den USA gefunden, so eine rote Kuh. Also so eine ähnliche, deswegen muss noch gezüchtet werden. So, der Hesekiel berichtet uns, warum Gottes Herrlichkeit den Tempel verlässt. Ich möchte euch da ein bisschen hineinnehmen, und zwar, ich glaube, Kapitel 9, einfach mal, Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10, Kapitel 11, das sind die Kapitel. So, weil wir jetzt nicht in das Buch Hesekiel durcharbeiten, sondern uns aber nur in den Hintergrund erarbeiten, ganz kurz. Ab Kapitel 8, es beginnt Folgendes. Schaut mal, ab Vers 8, Kapitel 8, Vers 1, und es geschah im sechsten Jahr, im siebten Monat, am fünften des Monats, ich saß in meinem Haus und die Ältesten von Juda saßen vor mir und dort fiel die Hand des Herrn auf mich. Und ich sah und siehe eine Gestalt mit Aussehen eines Mannes von seinen Hüften an abwärts Feuer und von seinen Hüften an abwärts wie das Aussehen eines Glanzes, wie das Funkel von glänzendem Metall. Und dann wird eben beschrieben die Herrlichkeit Gottes, die er dann sieht, beziehungsweise wie Gott zu ihm redet. Und dann folgendes, schaut mal ab Vers 7. Und er brachte mich an den Eingang des Vorhofs und ich sah und siehe, ein Loch war in der Wand. Hesekiel wird in der Vision nach Jerusalem gebracht und er wird an den Tempel gebracht und da wird ein Loch gemacht. Warum ein Loch? Er darf in das hineinschauen, was geheim ist. Also so ein Spickloch wird gemacht. Und die Herrlichkeit Gottes zeigt ihm und sagt, Hesekiel, schau, was da passiert. Und es wird ein Loch gemacht und er guckt hinein und was passiert in dem Tempel? Götzendienst. Da wird allerhand Götzendienst getan. Und Gott sagt, das sind Gräuel geschehen. Da schaut mal ab Vers 12. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn, was die Ältesten des Hauses Israels im Finsteren tun? Jeder in seinen Bilderkammern? Denn sie sagen, der Herr sieht uns nicht. Der Herr hat das Land verlassen. Oh, wir können heimlich machen. Wir machen unser Ding. Der Herr sieht eh nicht. Aber der Herr hat ein Loch gemacht. Und er sieht das. Er sagt, schau genau hin. Und dann werden die ganzen Gräuel beschrieben. Und Hesekiel sieht das. Und ich mache das jetzt sehr kurz. Und dann verlässt die Herrlichkeit des Herrn Stück für Stück das Haus, richtig? Vom Allerheiligsten ins Heilige und dann an die Stufen und dann an die Äußersten. Und dann verlässt die Herrlichkeit des Herrn das Haus. Gott verlässt dieses Haus. Warum? Wegen der Sünde, wegen der Gräuel, wegen der Abwendung des Volkes von diesem Gott. Und dann, Entschuldigung, und dann, das ist Gericht. Und das ist das Gericht, das später durch Babylon vollzogen wird. Und dieses Haus wird zerstört, komplett durch und durch. Und ab Kapitel 40 im Hesekielbuch bekommen wir eine neue Vision. Und es wird von einem neuen Haus gesprochen. So, auch das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um das im Detail anzuschauen. Aber nur wenn ihr Zeit habt und Muse, und vielleicht kommen wir irgendwann mal, so Gott will und ihr auch, auch mal hier und werden uns das ein bisschen genauer anschauen. Aber so viel ist gesagt, die Abmessungen dieses Tempels sind so groß, dass ganz Jerusalem und Judäa nicht mehr passen würde.
so gigantisch, die Ausmaßung und die Beschreibung, die Größe von diesem zukünftigen Tempel ist hier die Rede. Und von dem Dienst, es ist ein anderer Dienst. Die Dienste, die da getan werden, sind nicht die gleichen wie bei Salomo oder in der Stiftshütte. Das ist die Schau des zukünftigen Hauses. Von dem ist hier die Rede, von dem Haus, das der Herr bauen wird. Und da wird er Wohnung nehmen. Und da wird seine Herrlichkeit wohnen, in diesem Haus. Und das wird, wie gesagt, wenn ihr das gerne nachlesen wollt, ab Kapitel 40 wird das berichtet. So. Jetzt kommen wir nämlich an die Stelle. Ich nehme jetzt wieder eine etwas andere Farbe. Jetzt kommen wir an die Stelle, wo wir eine Zeitspanne haben, und zwar die 70 Jahre des Volkes Israels im Exil, richtig? Und dann ergeht nämlich ein Aufruf, und das Zerubabel und eben durch den Propheten Haggai, und die sollen zurückkehren und dem Herrn auch ein Haus bauen. Das heißt, hier finden wir das vierte Bild. Und auch hier wird ein Haus gebaut. Und ich male das bewusst ein bisschen kleiner. Und auch wenn das andere auch nicht sehr prachtvoll aussieht, das ist noch weniger prachtvoll. Und das ist der zweite Tempel. Und das ist der Tempel Salomo. Und das ist der Tempel Zerubabels. Mit 2b? Danke. Das ist der Tempel Zerubabels. So, Gott gibt einen Auftrag und sagt, wenn ihr zurückkommt nach der Rückführung von dem Exil, gibt er den Auftrag, wieder ein Tempel zu bauen. Und jetzt geht man mit in Haggai. Na. Jetzt habe ich's. Kapitel 2 ab Vers 3. Die beginnen mit dem Aufbau, und als sie diesen Tempel bauen, dann geschieht Folgendes. Die sind sehr demotiviert. Denn als sie anfangen, den Tempel zu bauen, merken sie, dieser Tempel, den sie hier bauen, ist nicht so schön wie der. Er ist nicht so herrlich wie der. Und dann schaut mal, was dann geschieht. Gott spricht durch den Haggai und sagt Folgendes. Wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus mit seiner frühen Herrlichkeit gesehen hat? Und wie sieht das jetzt aus? Ist es wie nichts in euren Augen? Also die schauen das, was sie gerade bauen, und denken, das ist ja erbärmlich im Vergleich zu diesem Herrlichkeit, die damals war. Oh, das ist wie nichts in den Augen. Und dann sagt Gott Folgendes. Und nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr, und sei stark, Jeschua, Sohn des Jozadak, des Hohepriesters, und sei stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscher. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ich aus Ägypten zog. Und mein Geist bleibt in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht. Und dann Vers 7. Vers 7. Dann werde ich alle Nationen erschüttern, und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Sie bauen wieder einen Tempel, sie bauen wieder einen irdischen Tempel, sie bauen wieder einen Tempel mit Häusern, aus Steinen. Und sie gucken das an, und nicht mal dieser Tempel, der ist nicht mal so schön wie der andere. Und Gott verheißt und sagt, entmutigt euch nicht. Seid nicht entmutigt, denn wisst ihr warum? Das ist nicht der eigentliche Tempel. Der Herr wird einen Tempel bauen. Seine Herrlichkeit wird weit größer sein als das, was ihr macht. Das ist, ich sage, das ist die Herrlichkeit des Tempels aus Hesekiel, ab Kapitel 40.
Das unmittelbar danach geschieht das. Die Herrlichkeit wird weit größer sein. Und an diesem Ort, spricht der Herr, was wird er dann machen? Das wird der Ort des Friedens. Und zwar ein Frieden, der für ewig bestehen wird. Das ist der Ort, wo nicht jedes Jahr aufs Neue der hohe Priester kommen werden wird und die Opfer darbringen wird. Es wird der wahre Ort des Friedens sein. So, warum sage ich das? Wenn wir bei Haggai nachher sind und wir uns anschauen, wie die den Tempel damals bauen, dann müssen wir begreifen, das ist nur ein Schatten, ein Bild. Das ist nicht der eigentliche Tempel. Das ist übrigens dann nicht der Tempel, von dem in Hesekiel die Rede ist. Der ist erbärmlich im Vergleich dazu. Aber trotzdem, dieses Bild ist ein Schatten und Bild des Zukünftigen. Darf ich ein bisschen wiederum, immer wieder ein bisschen, nicht abschweifen, aber euch auf bestimmte Dinge hinweisen? Kommt es uns nicht auch manchmal so vor, wenn wir Gemeinde bauen? Wir gucken auf uns und auf unseren Haufen. Wir gucken auf unser Gebäude und auf unsere Gemeinde. Und dann sagt Gott, ist es wie nichts in euren Augen? Oder? Oh, man sieht nur Probleme und Schwierigkeiten, die übrigens genauso wie im Hintergrund vom Buch Haggai geschehen. Angriffe, Schwierigkeiten, Hindernisse, dass das Haus weitergebaut wird. Und das, was man tut, das ist irgendwie, ist das nicht das, wo man denkt, dass es ist, sein sollte. Und man sagt, wo ist diese Herrlichkeit? Wenn eine Gemeinde dieses Gefühl hat, dann sollte sie Haggai studieren. Dann sollte sie genau hinschauen. Denn die Herrlichkeit des Zukünftigen, das, was nämlich eigentlich gebaut wird und eben so schön dieses Gebäude auch sein mag, das ist das nicht, das, was gebaut wird. Und so schön auch eure Leiber sind, auch das ist nicht das Eigentliche. Denn dieses Haus, was der Herr baut, ist ein anderes Haus. Ich hoffe, ihr spürt schon ein bisschen ab, worauf das Ganze hinten läuft. Bleibt dieser Tempel, den Zerubabel dann gebaut hat, bestehen? Bis in Ewigkeit? Nee, gell? Irgendwann mal versucht der König Herodes ein bisschen aufzupeppen, damit er doch ein bisschen schöner ist, als der war. Aber wisst ihr was? Auch da geschieht. Und wann wird dieser Tempel zerstört? Ist schon interessant, gell? 70 Jahre nach Wegführung wird wieder gebaut. Und dann 70 nach Christus geschieht auch wieder etwas, nämlich der alte Tempel, dieser Tempel wird zerstört. Zwischendurch übrigens, zwischen dieser Zeit, das kann ich jetzt nicht entfalten, aber ihr werdet bestimmt das hören. Gibt es nämlich eine Prophezeiung von Daniel, in Daniel 9, über die 70 Jahrwochen. Und da spielt 70 eben auch eine Rolle. Und manche Freunde, ich will jetzt keinen Ärger mehr einhandeln, aber manche meinen, sagen, hier war das in 69 gewesen und die eine Jahrwoche, die steht noch aus. Wir machen es. Schlag mit mir Daniel 9 auf. Schlag mit mir Daniel 9 auf. Was finden wir in Daniel 9? Das ist doch das Bußgebet von Daniel, richtig? Was betet Daniel da? Er liest Jeremia und er merkt, oh, die Zeit, die Gott über das Gericht über Israel gesprochen hat, nämlich 70 Jahre, haben sich erfüllt. Diese 70 Jahre der Gefangenschaft haben sich erfüllt, in Daniel 9. Und Daniel tut Buße und Gott offenbart sich ihm wieder. Und er bekommt eine weitere Schau. Gott sagt, weißt du was, Daniel? Ich sag dir, was mit deinem Volk passieren wird. Was wird jetzt passieren? Nach 70 Jahren, sie kehren zurück. Und was erwartet sie? Und Daniel bekommt die Schau, was erwartet sie? Was ist das nächste wichtige Ereignis? Was Gott wird mit diesem Volk tun? Schaut mal Daniel 9 ab Vers 24. Daniel 9, Vers 24. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Okay? 70 Wochen sind über dein Volk und über die heilige Stadt bestimmt. Hier 70 Wochen. Ich weiß, da gibt es Spekulationen und Rechnereien, da möchte ich mich nicht einfügen. Ich bin da kein Freund von sowas. Aber hier, eigentlich steht hier im Hebräischen 7/7er. Das ist da, was steht. Und man macht daraus 70 Wochen und dann rechnet man dann hin und dann sind das sind 490 Jahre oder wie viel, gell? Also das sind Rechnereien. Hier steht eigentlich im Hebräischen, 7/7er sind bestimmt über deine Stadt und über dein Volk. Was bedeutet 7/7er? Ihr wisst schon, dass die Zahl 7 in der Bibel eine große Bedeutung hat. Ich sprach doch darüber schon einmal und nicht nur einmal, dass die Zahl 7, das bedeutet der komplette, nicht vollkommen, sondern Komplettheit. Vollkommen ist noch, das ist die Steigerung, das hat was mit Zahl 10 zu tun. Aber das heißt komplett, 7 Tage Schöpfung, komplett, ganzheitlich, insgesamt, 7 Gemeinden, alle Gemeinden, 7 Engel, alle Engel, versteht ihr, 7 Posaunen, alle Posaunen. Das heißt, die Zahl 7 sagt komplett. Wenn Gott sagt, Daniel, über deine Stadt hat Gott 7 mal 7 Zeiten festgelegt. Das heißt, von Gott eine bestimmte feste Zeit, eine lange Periode. Und ich, nochmal, ich möchte jetzt da nicht spekulieren, wie viel das Jahre sind. Das dürfen gerne andere tun. Aber es ist wichtig. Wie viele Jahre sind über bestimmt 70 Wochen? Wir nehmen das als 7/7er, okay? 70 Jahrwochen. Lassen wir uns mal das so stehen. Und jetzt schaut mal, was wird passieren in diesen 70 Jahrwochen? In diesen 70 Jahren. Nicht nach diesen 70 Jahren Wochen, sondern in diesen 70 Jahrwochen. Schaut mal mit mir hinein. 70 Jahrwochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen. Erste negative Sache wird angesprochen, das Verbrechen zum Abschluss zu bringen. Zweitens, und die Sünden ein Ende zu machen. Drittens, und die Schuld zu sühnen. Okay? Innerhalb von diesen 70 Wochen wird Gott etwas tun, Daniel. Er wird nämlich das Verbrechen zu Ende bringen. Er wird was tun? Die Schuld zuerst heißt es, das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und die Sünden ein Ende zu machen und die Schuld sühnen. Was glaubt ihr, was da hier geht? Um welches Verbrechen geht es hier? Und welche Schuld und welche Sühnung? Müssen wir da groß spekulieren? So. Daniel, jeder Prophet, der aufgestanden ist, Freunde, ich hoffe, ihr merkt, warum ich diese Dinge wiederhole, hat von wem geredet? Von wem? Von Jesus. Was glaubt ihr, von wem redet Jesus hier? Daniel. Von Jesus. Und er sagt, Gott gibt Daniel eine Vision. Daniel, 70 Jahre der irdischen Gefangenschaft sind jetzt vorbei. Weißt du was? 7 Jahrwochen sind bestimmt über deine Stadt, bis etwas Gewaltiges geschehen wird. Nämlich die Schuld deines Volkes wird gesühnt. Und wisst ihr, was das ist? Das ist der negative Aspekt. Dabei nennt er jetzt 3 Dinge, die jetzt positiv geschehen werden. Schaut mal mit mir weiter. Und die Schuld zu sühnen, und jetzt. Und ewige Gerechtigkeit aufzuführen. Müssen wir daher spekulieren? Ist doch klar. Von welcher ewigen Gerechtigkeit ist die Rede? Die Gerechtigkeit, die uns geschenkt wird durch das Blut Jesu Christi. Welche Gerechtigkeit? Ist die Gerechtigkeit aus Werken? Aus Glauben. Oh, wenn die 70 Jahrwochen vollendet sind, dann bekommen wir eine Gerechtigkeit. Glückselig ist der, der noch auf diese Woche wartet. Oh, ich lebe schon in der 70. übrigens. Ja. Und die Gerechtigkeit einzuführen und jetzt und die Visionen und Propheten zu versiegeln. Was bedeutet das? Ja, und nach diesen 70 Wochen wird das erfüllen, sich alles erfüllen, was die Propheten geschaut haben in den Visionen. Was haben sie geschaut? Jesus. Das heißt, nach diesen 70 Wochen wird sich alles erfüllen, worauf die Propheten alle geredet haben. Und das Dritte, was wird noch passieren? Und das Allerheiligste zu sein, und darum erwähne ich das hier, und nicht, weil ich rede schon gerne über Daniel, aber, und was wird gesalbt? Das Allerheiligste. Oh, und dann, Daniel, dann wird das ein Allerheiligstes gesalbt. Wir wissen, was das Allerheiligste ist?
Das hat was mit Tempel zu tun, gell? Das ist der Ort, wo Sühnung geschieht, oder? Merkt ihr, es geht um Sündenvergebung, es geht um Schuldbedeckung, es geht um Gerechtigkeit empfangen, es geht um das Heiligtum. Und das wird geschehen. Daniel, weißt du was? Es ist eine bestimmte Zeit festgelegt über dein Volk. Und wenn diese Zeit erfüllt ist, wird all das geschehen. Was glaubt ihr, wie Daniel ausgeflippt, dass er das gesehen hat? Er konnte danach nicht mehr essen. Der war satt. Und dann, ich springe jetzt ein bisschen, und dann wird uns beschrieben, wie diese Wochen aufgeteilt sind. Nämlich in 7 und 62 und einer Woche. Richtig? Schaut mal, nur damit ihr das auch seht. Vers 25. So sollst du nun erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wieder herzustellen und zu bauen. Wann war das? Das ist ja, da sind wir in unserem Buch Hagai, richtig? Von dem Zeitpunkt, als sie zurückkehren durften, Zerubabel und Hagai und all diese, zu dieser Zeit, von diesem Zeitpunkt heißt das, wird Jerusalem wieder wird gebaut bis zum einem Gesalbten eines Fürsten sind das 7 Wochen. Das sind die erste eine Einteilung von ersten 7 Wochen. Was sie auch sind, wie viele Jahre das auch sein mögen, das ist jetzt nicht relevant. Aber es sind 7 Wochen. Dann heißt das. Und sofort nach diesen Wochen wird etwas geschehen. Und nach 62 Wochen lang wird Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein. Und zwar in Bedrängnis und in der Zeiten. Das heißt, 7 Wochen und dann nochmal 62 Wochen. Und in dieser Zeit wird was gebaut sein? Jerusalem wird wieder gebaut sein, es wird einen Graben geben, und Stadtgraben und die Mauern und der Tempel, das heißt, Jerusalem wird da sein. Und diese Zeit wird eine Zeit der Bedrängnis sein. Und jetzt schaut mal Vers 26, jetzt ist wichtig. Was passiert nach den, was gibt 7 plus 62? 69, richtig? Wie viele Wochen sind bestimmt über die Stadt? 70, da fehlt uns jetzt noch eine, gell? Und jetzt wird uns beschrieben, was in der einen Woche passiert. Und wenn wir gut lesen, dann werden wir merken, dass die 70. Woche schon längst geschehen ist. Ich hoffe, ihr seht das. Ich hoffe, ihr seht das. Vers 26. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden. Das heißt, nach den 62 Wochen plus 7, das sind 69, was passiert in der 70. Woche? Wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden? Was glaubt ihr, wer das ist? Jesus, was bedeutet, er wird ausgerottet werden? Das ist eine Kreuzigung. Wird keine Hilfe finden. Mein Gott, warum hast du mich? Merkt ihr, wir sind in Daniel und wir reden über Jesus und sein Kommen. Daniel hat das gesehen. Und dann geht's weiter. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und sein Ende ist eine Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg und fest beschlossene Verwüstung. Was wird die Folge sein für Jerusalem, nachdem der Gesalbte in Jerusalem ausgerottet wird? Was wird die Folge sein? Was sagt ihr, Daniel? Da kommt ein Fürst, richtig? Müssen wir da spekulieren, wer das ist? Oder wer sind die? 70 nach Christus, wer kam dann? Die Römer. Und was haben sie getan? Zerstört Jerusalem und die heilige Stätte, richtig? Das ist 70. Woche. Wird das sein oder ist das schon geschehen? Ich vermute schon geschehen. Das ist, also nicht vermute, ich bin felsenfest überzeugt. Und jetzt schaut mal, was dann jetzt geschrieben steht, 27. Was wird das auslösen? Was wird die Ausrottung des Gesalbten und eben dieses, was wird das bewirken? Und jetzt, Freunde, jetzt, bevor ich das euch vorlese, das ist eine harte Kost für heute Abend, ich weiß, aber bevor ich das vorlese, möchte ich euch Folgendes sagen. Es gibt unter Brüdern zwei konträre Meinungen. Konträre kann es, also gegengesetzlich kann es nicht geben. Die einen sagen, von dem ich jetzt gleich vorlese, die sagen, das ist der Antichrist. Und die anderen, ich gehöre dazu, die sagen, hier geht es nicht um Antichristen, sondern hier geht es um Jesus. Könnt ihr euch vorstellen, wie ernst die Angelegenheit ist? Entweder ist das Jesus oder ist das der Antichrist. Es ist nicht ein Punkt, wo man sagt, ja, weißt du, ob Entrückung vor der Trübsal oder nach der Trübsal, ob 1000 Jahre buchstäblich, ja oder nein. Versteht ihr, ich halte das auch nicht für unwichtig, aber die Brisanz ist, entweder ist das Jesus oder nicht, oder? Wisst ihr, wie gefährlich es war, als die schriftgelehrten Pharisäer gesagt haben, er treibt den Dämonen mit dem Beelzebul aus? Als sie das Wirken Jesu und des Geistes Gottes für den Teufel ausgaben, wisst ihr, was das für Konsequenzen gab? Und darum sage ich, ich bitte euch, prüft, ob das jetzt um die Antichristen geht oder um Jesus, denn es ist sehr ernst. Ich möchte euch jetzt vorlesen, was wird die Ausrottung hervorbringen? Was wird geschehen? Vers 27. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen. Wer ist er? Wer wird einen Bund machen für die vielen? Und nicht wenige sagen, Freunde, die sagen, ja, das ist der Antichrist. Er wird einen Bund machen mit Israel. Schon mal gehört? Wenn nicht, dann ist nicht schlimm, vergesst es sofort. Und stark macht er, wird einen Bund. Wer ist dieser Er? Wer ist das? Ist das der Fürst, der dann kommt und Jerusalem zerstört? Nein. Wer ist dieser Er? Das ist der Gesalbte aus Vers 26. Und ein Gesalbter wird ausgerottet werden und keine Hilfe finden. Vers 27. Und dieser Gesalbte, Jesus, wird stark machen einen Bund für? Klingelt bei euch in den Ohren ein sehr berühmter Vers im Matthäus-Evangelium. Das ist der Kelch, das ist der Blut in meinem Bund, vergossen für viele. Das ist die gleiche Formulierung. Er macht einen Bund. Mit wem schließt er diesen Bund? Ist das der Antichrist, der mit Israel einen Bund schließt? Freunde, das ist Christus, der mit Gott und mit uns einen Bund schließt. Nämlich seine Ausrottung, durch sein Sterben. Und jetzt, worauf ich hinaus möchte, wir sind nicht so weit weg. Was wird seine Ausrottung auslösen? Der Fürst wird kommen und was zerstören? Freunde, was glaubt ihr, warum lässt Gott den Tempel zerstören? Warum ist dieses Gericht? Darf ich euch sagen? Weil die Notwendigkeit für dieses Haus nicht mehr da ist. Ich möchte euch das jetzt vorlesen, schaut mal. Und stark machen wird ein Bund für die vielen, eine Woche lang. Das ist diese 70. Woche. Das heißt, in dieser Woche wird er einen Bund aufrichten. Diese Woche beschreibt das Kommen des Christus, Sterben, Auferstehung und ein Bund schließen. Und was wird das die Folge sein für diesen Bund? Und um Hälfte der Woche, in der Hälfte dieser letzten Woche, wird was Folgendes passieren. Wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen? Ich wiederhole nochmal. Die eine Position sagt, der Antichrist wird kommen und in dieser Woche 3,5 Jahre wird das sein und er wird einen Bund schließen und dann wird er sich hinsetzen in den dritten Tempel, der buchstäblich gebaut wird in Jerusalem und dann wird er dann irgendwann mal sich als Gott erheben und wird dann diese Schlachtopfer aufhören lassen. Habt ihr schon mal gehört? Nein? Wundert mich ganz arg. Der Punkt ist, diese ganze Theorie basiert auf dieser Stelle hier. Aber die Frage ist, ob das die Stelle sagt. Denn ich sage, hier geht es nicht um die Antichristen, sondern hier ist die Rede von dem Messias, der ausgerottet worden ist. Durch diese Ausrottung hat er nämlich was getan? Die Schuld gesöhnt, das Verbrechen zu Ende gebracht und die Vergebung gebracht, eine ewige Gerechtigkeit aufgerichtet und was noch? Die Propheten erfüllt, die Visionen versiegelt und das Allerheiligste gesagt. Welches Allerheiligste? Sein Leib. Jetzt ist der wahre Tempel gekommen. Und weil der wahre Tempel gekommen ist, was braucht man nicht mehr? Schatten und Bilder. Und jetzt schaut man. Und er wird aufhören lassen, Speisopfer und Schlachtopfer. Warum denn? Weil er selber das Schlachtopfer, es braucht sie nicht mehr. Er ist das Lamm Gottes. Versteht ihr das? Ich frage nochmal, es ist doch ernst, ob man hier einen Antichristen sieht oder Jesus, oder? Denn hier wird beschrieben das Evangelium. Aber, oh, da ereifert mir der Zorn Gottes, nicht meiner. Aber wie kann man behaupten und dieses herrliche Erlösungswerk dem Antichristen zusprechen? Das ist ernst. Nur weil man irgendeinem Konstrukt und einer Spekulation lieber glaubt. Weil man ein Gebäude aufgebaut hat und man Belege braucht und dann an Haaren herbeizieht irgendwelche 3,5 und 3,5 Wochen und hier einen Antichrist sieht. Das ist gefährlich. Die Bibel ist Gottes Wort. Und wir müssen sehr behutsam damit umgehen und uns hüten vor Spekulationen. Es ist sehr ernst. Oder? Vers am Ende heißt es, also es werden die Schlachtopfer aufhören und die Speisopfer werden aufhören. Und auf dem Flügel der Gräuel kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Verwüstung über den Verwüster ausgegossen wird. Das ist Zerstörung. Selbst die besten Hebräerkundigen würden sagen, diese Verse gehört mit zu den schwierigsten Versen der Schrift. Das steht da, je nach Übersetzung wird es finden. Und von Zinne an, von dem obersten der Zinne bis zum Ende, beschlossene Verwüstung. Habt ihr noch eine Minute mit mir? Geht mal mit mir jetzt ins Matthäus-Evangelium. Geht mal mit mir ins Matthäus-Evangelium. Nein, wir machen es so. Darf ich das? Ich mache auch nächstes Mal kürzer. Ich schenke dir euch der Zeit wieder zurück. Erstmal Johannes, dann Matthäus. Das muss man machen, damit ihr den Zusammenhang sofort seht. Johannes Kapitel 1 und Kapitel 2. Erstmal dann und dann Matthäus. Und den Rest mache ich dann nicht morgen, aber nächsten Mittwoch. Johannes Evangelium Kapitel 1. Ich habe euch das letztes Mal schon kurz gesagt am Ende. Und dann heißt es, und das Wort wurde Fleisch, richtig? Und wohnte uns. Und wir wissen, wer das Wort ist. Das ist Jesus. Und dann heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Was bedeutet das? Es zeltete, richtig? Könnt ihr euch erinnern? Das ist, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Jetzt kommt das eigentliche Zelt der Begegnung mit Gott. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jetzt kommt der eigentliche Tempel. Und jetzt kommt der Ort, wo der eigentliche Ort des Friedens, der eigentliche Ort der Ruhe, der eigentliche Ort der Gemeinschaft mit Gott. Jetzt kommt der Tempel Gottes. Jetzt ist der eigentliche Ort, wo Gott wirklich Wohnung genommen hat. Dieser Ort ist nämlich nicht aus Steinen gebaut. Das ist nämlich sein Sohn. Jetzt ist das Eigentliche da. Das ist jetzt kein Schatten. Das ist jetzt kein Bild. Das ist die Herrlichkeit Gottes unter uns. Und schaut mal, Kapitel 2, Vers 18. Jesus geht nach Jerusalem, geht in den Tempel und reinigt ihn, richtig? Und er sagt, das ist ein Bethaus. Interessant, das ist ein Bethaus. Der irdische Tempel ist ein Bethaus. Und dann Vers 18. Die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du das tust? Warum darfst du das tun hier? Warum spielst du dich hier auf als derjenige, der den Tempel hier reinigen darf? Wer bist du eigentlich? Und wisst ihr, was Jesus sagt? Ich bin der eigentliche Tempel. Ich bin der, von dem dieser Tempel ein Abbild ist. Darum darf ich ihn reinigen. Schaut mal Vers 19. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Und dann Vers 20, da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, versteht ihr? Und bis zur 69. Woche wird daran gebaut werden, haben wir in Daniel gelesen. Bis Jesu kam, hat man nur noch an dem rumgewerkelt. 46 Jahre haben wir an dem gebaut, sagen die, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Vers 21, er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Das ist der wahre Tempel. Als er nun aus den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift. Warum glaubten sie der Schrift? Wieso glauben sie jetzt auf einmal der Schrift? Welcher Schrift? Welcher Schrift glauben Sie? Des Alten Testaments. Aber warum glauben Sie? Das heißt, dann stand ja das schon im Alten Testament, gell? Das ist, was ich versuche, euch die ganze Zeit zu zeigen. Sie verstanden auf einmal, oh, der eigentliche Tempel ist ja Jesus. Und als er sagte, brecht den ab, ich baue ihn in 3 Tagen auf, das ist seine Autorität. Er ist der Tempel. Eine Stelle noch und dann ist Schluss für heute. Matthäus 24. Matthäus 24. Berühmt und bekannt unter der sogenannten Endzeitrede, richtig? Schaut mal, wie sie beginnt, ab Vers 1. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg. Von wo ging er weg? Okay, das Thema ist der Tempel, okay? Also Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg. Und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Die sagten, oh Jesus, schau mal, wow, der Herodes hat so Goldplatten anbringen lassen und dann, wenn das Licht darauf fiel, dann glänzte der Tempel. Das war ein herrlicher Anblick. Er hat ihn echt, die Jugend würden sagen, aufgepimpt, aufgemobbt, restauriert. So. Und die Jünger sind hin und weg und sagen, oh, was für ein Tempel. Oh, was für eine Schönheit. Geh, Jesus, wunderbar. Und was sagt Jesus? Vers 2. Er beantwortet und sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Das ist nicht, seht dies alles. Das ist kein Ausrufezeichen, das ist eine Frage. Versteht ihr nicht, um was ihr hier schaut? Seht ihr nicht, was hier geschieht? Was denn? Schaut mal, was er sagt. Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen wird. Okay? Was sagt Jesus? Dieser Tempel wird abgerissen. Dieser Tempel hat seine Notwendigkeit erfüllt. Gericht Gottes kommt immer wieder statt. Wie geschrieben steht im Buch des Daniels. Und wenn ihr es liest, merkt auf. Merkt auf, wer es liest. Freunde, ist das etwas, was in der Zukunft geschieht? Als Jesus gekreuzigt wird, spotten sie über ihn und sagen, oh, der sagt, reiß den Tempel ab und in 3 Tagen baue ich wieder auf. Gell? Und nachdem sie das sagen, stirbt Jesus. Und in diesem Augenblick geschieht ein Erdbeben, richtig? Und was passiert dann? Und der Vorhang zerreißt. Welcher Vorhang? Der bis dahin den Zugang versperrt hat zu der Gemeinschaft mit Gott. Warum geschieht das so? Einfach so, war halt ein Erdbeben, gell? Nein. Durch das Erlösungswerk Jesu Christi, durch die Ausrottung des Gesalbten, ist der Zugang ins Allerheiligste offengelegt. Darf ich euch noch wieder, ich werde diese Frage stellen, bis ich nicht mehr kann. Warum dann wieder zurückkehren zu den Schattenbildern, wenn wir das Eigentliche haben, oder? Ich möchte beten. Und dich verherrlichen, Vater des Himmels, darüber, dass du der Schöpfergott bist und den Ratschluss gefasst hast und alles getan hast und vorher gesagt hast, was du tust und das ausgeführt hast. Und wir deine Herrlichkeit darin sehen können, die Herrlichkeit deines Sohnes, Herr, wie du verheißen hast, in Jesus Christus eine ewige Gerechtigkeit dann zu führen, die Sühnung zu schaffen und die Opfer abzuschaffen. Wer kann von uns dieses Gesetz erfüllen? Wer kann das tun? Niemand. Jesus Christus, wir preisen dich darüber, dass du unser Hohepriester bist und dass du unser Passahlamm bist, das geschlachtet worden ist, ein für alle Mal. Herr, mach diese Wahrheit in uns groß. Leg sie in unser Herz. Durchleuchte unseren Verstand, dass wir mündig werden und alles abweisen, was dem nicht entspricht, dieser Wahrheit, nämlich dir. Damit du verherrlicht wirst, es geht um dich. Jesus, damit du verherrlicht wirst. Segne uns dabei. Amen.